so schön, euch zu sehen. Ganz, ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
Schön, dass ihr mit uns zusammen den Ostergottesdienst feiert. Schön, dass wir zusammen feiern dürfen, oder? Dass wir zusammen Ostern feiern dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist großartig. Ich möchte an der Stelle ganz besonders Menschen begrüßen, die vielleicht zum ersten Mal den Gottesdienst mit uns feiern. Das Einzige, was ihr tun dürft, ist uns ein kurzes Handzeichen zu geben, damit wir euch mit einem ganz warmen Applaus begrüßen können. Wenn es Menschen gibt, zum ersten Mal den Gottesdienst mit uns feiern, dann gibt uns noch ein kurzes Signal und dann begrüßen wir euch herzlich. Da geht eine Hand hoch. Ich gucke mal noch nach oben. Geht da oben eine Hand hoch? No, alter Bekannter. Okay, dann begrüßen wir dich ganz herzlich. Wir wünschen dir Gottes Segen in unserer Mitte. Du darfst gerne im Anschluss an den Gottesdienst an unserem Infopoint dir ein Erstbesucherpaket abholen. Da gibt es einige Informationen über uns und andere, die sich jetzt vielleicht nicht outen wollten, dürfen das auch machen. Ganz schön, dass ihr da seid. Ja, wir feiern heute interessanterweise zusammen Ostern. Habt ihr damit gerechnet oder ist das jetzt eine Überraschung? Habt ihr schon ein bisschen damit gerechnet? Wir feiern heute Ostern und ich möchte am Livestream auch alle besonders begrüßen, die mit eingeschaltet sind. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich möchte euch gleich am Anfang so ein bisschen sagen, wo die Reise hingeht. Okay? Ich werde heute jedem, der hier im Raum ist und jedem, der unserem Livestream zuschaut oder der das auch später irgendwann sehen wird, möchte ich heute eine Einladung aussprechen. Eine Einladung für jeden, egal ob du sagst, oh Gott und Kirche und Ostern, ich weiß eigentlich gar nicht, was es bedeutet so genau, oder ob du jemand bist, der Sonntag für Sonntag in die Kirche geht, ganz egal, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, dir gilt heute die Einladung. Vielleicht fühlst du dich auch selber gerade so in deinem Herzen ziemlich weit weg von Gott. Vielleicht denkst du, okay, es gab früher mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich näher bei Gott, aber in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, da habe ich mich eher von ihm verabschiedet. Dir soll heute auch diese Einladung gelten. Und zwar möchte ich dich einladen, dass du vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal ganz neu dein ganzes Vertrauen auf Jesus wirfst. Und diese Einladung hat damit was zu tun, dass du etwas entscheidest. Und Entscheidungen trifft man in seinem Kopf. Okay? Natürlich gibt das Herz manchmal den Impuls dazu, aber dass du dich dazu entscheidest, zu sagen, ich möchte Jesus vertrauen. Bevor wir zu der Einladung kommen, will ich dir eine Frage stellen. Und das ist, ich gebe es zu, eine ziemlich konfrontierende Frage. Aber die Frage lautet folgendermaßen. Und ich möchte sie dir so stellen, als wären wir in einem Dialog. Zu zweit, miteinander, auch wenn du hinter deinem Device bist. Wir wären in einem Dialog. Und es ist im Moment so, wenn ich mit Leuten in einem Gespräch bin, im Dialog, dann ist es ehrlicherweise so, dass in 95% der Gespräche das Thema auch zumindest zu einem Anteil irgendwas mit Corona zu tun hat. Man kann es ja eigentlich gar nicht mehr hören, oder? Man will es gar nicht, es nervt nur noch und trotzdem, es betrifft uns alle. Wir können dem ja nicht ausweichen, trotzdem reden wir selber darüber, ob wir wollen oder nicht. Und bei all diesen zwischenzeitlichen Fortschritten, dann denkt man, okay, jetzt gibt es endlich einen Impfstoff, jetzt geht's ab. Dann kommen wieder die Rückschläge, ja. Dann kommt dieses blöde Virus mit so einer Mutation um die Ecke, oder? Das kann doch nicht wahr sein, ja. Denkst du, hast es einigermaßen im Griff, dann kommt wieder irgendwas anderes. Oder denken wir an dieses Chaos um AstraZeneca. Impfen, ja oder nein, über 65, unter 60. Hey, es hört einfach nicht auf. Und trotzdem ist es real. Stand Mittwoch, also heute Sonntag, Stand Mittwoch, starben mittlerweile 2,8 Millionen Menschen an oder mit Corona. Wahnsinn. Ist schon eine Nummer, oder? 2,8 Millionen. Und ich glaube, inzwischen kennt jeder von uns, Freunde, Bekannte, Kollegen, Geschwister, Verwandte, die auch schon erkrankt waren oder gerade sind. Vielleicht hat jemand auch schon aus seinem Umfeld Verstorbene zu beklagen. Und dieser Verlauf dieser Krankheit erscheint nicht vorhersehbar. Bei manchen unkompliziert, bei anderen gibt es schwere Verläufe bis hin zum Tod. Und ich sage, das erinnert uns daran, dass wir als Menschen verletzlich sind. Es zeigt uns, dass wir letzten Endes unsicher sind über unser eigenes Leben, über unsere eigene Zukunft. Und jetzt kommt diese Frage, die ich dir stellen möchte. Gesetzt den Fall, dein Leben geht zu Ende. Egal ob an oder mit Corona, egal ob durch einen Unfall oder eine unerwartete andere Krankheit. Gesetzt den Fall, du musst sterben. Weißt du zu 100%, weißt du ohne den geringsten Zweifel, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst? Bist du dir sicher, dass für den Fall, nur für den Fall, dass du heute Nachmittag anfängst zu husten und schwer zu atmen, für den Fall, dass du morgen allein und isoliert auf der Corona-Station landest, für den Fall, dass du am Ende eines schweren Lebens, eines schweren Kampfes dein Leben verlieren solltest, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringst? Ist das nicht die wichtigste Frage von allen? Wo wir die Ewigkeit verbringen? Und die meisten Leute, wenn ich so mit ihnen im Dialog bin, antworten auf diese Frage, ich weiß es nicht ganz genau. Oder sie sagen, ja, ich glaube schon. Oder ich hoffe schon. Weißt du, ich bin ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht und ich gehe sogar manchmal in die Kirche, vielleicht sogar jeden Sonntag, und ich spende auch regelmäßig an den armen Kindern in Afrika was. Aber hast du gewusst, dass Gott sagt, nichts davon bringt irgendwen in den Himmel? Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, um sicher zu wissen, dass man nach seinem Tod in den Himmel kommt. Und diesen Weg, den möchte ich dir heute aufzeigen. Und dazu lese ich uns eine Geschichte über verschiedene Menschen. Der erste ist Jesus. Wie ihr seht, wir sind in unseren Jesus Stories. Heute feiern wir Ostern. Da ist eine Geschichte über Jesus mehr als angemessen. Als zweites ist in dieser Geschichte ein Mann namens Jairus. Und dieser Mann, er hat eine 12-jährige Tochter, die todkrank war. Und die Geschichte kommt. Laut und immer lauter, und dann muss man lauter sprechen, damit man den anderen hört, und plötzlich wird das Mucksmäuschen still, weil ein Synagogenvorsteher, ein respektierter Mann, er wirft sich Jesus zu Füßen. Und die religiöse Elite, sie war zu dieser Zeit alles andere als Anhänger von Jesus. Also wurde es still. Und dann spricht dieser Jairus. Und er flehte Jesus an und er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Ihr Lieben, im heutigen Sprachgebrauch würde man sagen, meine Tochter liegt auf der Intensivstation und sie hält nicht mehr lange durch. Jetzt stell dir mal vor, ihr damals 8-jährigen Sohn verloren. Und die Trauer ist auch jetzt, viele Jahre später, auch immer unglaublich groß. Also versetz dich mal in diese Lage von Jairus, wie er, die einzige Person, die seiner Tochter noch helfen kann, anfleht. Er fleht Jesus an und er sagt zu ihm, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Was für ein Glaube. Was für ein Glaube spricht aus diesen Worten. Und jetzt kommt die Geschichte in der Geschichte, die wir uns vor 2 Wochen genauer angeschaut haben. Heute lesen wir sie und ich möchte dich einfach mit diesem Hintergrund jetzt bitten, dass du den Rest der Geschichte liest und dich immer wieder in diese Perspektive von Jairus versetzt. Was hatte Jairus? Er hatte ein Anliegen. Er wollte, dass Jesus kommt. Wann? Sofort! Am besten gestern! Sofort! Er hatte ein Anliegen. Und wenn ich an so eine Dringlichkeit denke, an so ein absolutes Anliegen, wo man zielorientiert ist, dann denke ich immer daran, wie ich 3-mal meine Frau, als sie schwanger war, ins Krankenhaus gefahren habe. Irgendwann ist so der Moment, wo Verkehrsregeln sekundär werden. Ja, du hast ein Ziel und nichts kann dich von diesem Ziel abhalten. Ich habe mir auch gewünscht, ich wäre Janis und hätte so ein Blaulicht, ja, wo man einfach sich den Weg frei machen kann, aber hatte ich halt nicht. Aber er hatte ein Ziel und dieser Jairus hatte auch ein Ziel, noch viel mehr, ein Kind lag im Sterben. Und er sagte zu Jesus, bitte komm so schnell du kannst. Und was macht Jesus? Jesus ging mit ihm. Aber dann gab es ein Problem. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Wir wissen, eine große Menschenmenge, die sorgt immer dafür, dass du nur langsamer vorwärts kommst. Die große Menschenmenge war da und Jairus hatte sogar noch ein größeres Problem. Das kam in Vers 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden wurde nur noch schlimmer. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menschenmenge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und er fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Oh, noch nicht. Du bist wer? Du bist Jairus. Du steckst in seinen Schuhen. Und was denkst du dir? Jairus denkt sich, Jesus, was ist los? We are on a mission. Wir haben ein Ziel. Meine Tochter liegt im Sterben. Warum bleibst du stehen? Warum drehst du dich um? Warum stellst du so eine bescheuerte Frage? Ganz viele Leute hier berühren dich. Und das Gleiche, das fragen sich auch die Jünger. Vers 31, seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Jesus, wir haben keine Zeit, hier rumgucken. 1000 Leute sind da, viele haben dich berührt. Und jeder in der Menge fragt sich auch, was ist mit Jesus los? Hat er noch nicht verstanden, wie dringlich die Situation ist? Was passiert stattdessen? Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und stell dir vor, du bist Jairus und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Ihre ganze Lebensgeschichte. Denkst dir, ja, komm zum Punkt. Hast du es auch schon manchmal gedacht im Gottesdienst, wenn der Prediger nicht aufhört? Ja, komm zum Punkt. Haben wir schon oft genug gehört. Meine Güte, ausgerechnet jetzt die ganze Lebensgeschichte. Und Jesus, er sagt, meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Du bist in deinem Leiden geheilt. Und ihr Lieben, das war ein fantastischer Augenblick im Leben dieser Frau. Aber es war ein schmerzlicher Augenblick für Jairus. Denn danach lesen wir das. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben. Hey, das sind die Worte, die will kein Vater, die will keine Mutter jemals hören. Deine Tochter ist gestorben. Anfang des Jahres ist meine Tante gestorben. Für meine Oma mit ihren mittlerweile 92 Jahren war es das dritte Kind, das sie beerdigte. Und da gibt es keine Routine. Es war beim dritten Kind genauso schmerzhaft wie beim ersten, das gestorben ist. Stell dir vor, was diese Worte in Jairus auslösen. Er hört es, deine Tochter ist gestorben. Seine Augen füllen sich mit Tränen und er schaut zu Jesus und er schaut auch zu dieser unbekannten Frau, die in seinen Augen schuld ist. Die Leute sagen ihm, was bemühst du den Meister noch länger? Mit anderen Worten, es ist zu spät. Es ist zu spät. Jetzt kann Jesus auch nichts mehr tun. Vers 36, sobald Aber, ein wundervolles Wort, ein göttliches Aber kommt in diese Situation hinein, der erste Funke Hoffnung. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, also diese Wendung, die hier steht, er hörte das Wort, dass sie redeten, die kann man auch übersetzen mit, er ignorierte sie. Also Jesus, er hört sie zwar, aber er tut so, als ob er sie nicht hört. Er ignoriert sie. Sobald Jesus hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge. Jetzt halte dich fest, was er zu diesem Mann sagt. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Stell dir die Szene vor. Jairus, er steht da, völlig getroffen und schockiert von der Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. Seine Augen, sie sind voll mit Tränen. Und dann kommt dieser Jesus und sagt zu ihm, Jairus, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du hast eine Entscheidung zu treffen jetzt. Du kannst dich fürchten oder du kannst glauben. Deine erste Möglichkeit, Furcht. Und Furcht möchte ich heute Morgen definieren mit Vertrauen in diese Welt. Vertrauen in dich selbst. Vertrauen in dein bekanntes System. Vertrauen in deine eigenen Möglichkeiten. Vertrauen in deine Ärzte. Vertrauen in das, was die Wissenschaft uns sagt. Vertrauen in die Weisheiten dieser Welt. Du kannst auf die Weisheit der Welt vertrauen. Und wenn du auf die Dinge dieser Welt vertraust, dann wirst du dich letzten Endes fürchten. Auch da wieder das Beispiel aus der aktuellen Situation. Ja, so ein Paul-Ehrlich-Institut, das sind ja keine Hanswürste. Die sagen, AstraZeneca ist sicher. Für alle unter 65. Und dann sagen sie, vielleicht doch nicht. Wir setzen die Impfung aus. Und dann sagen sie, nein, wir impfen wieder, ist doch okay. Jetzt ist es sicher für alle über 60. Für die anderen nicht mehr. Und du langst dir an den Kopf. Wenn wir auf die Weisheit dieser Welt vertrauen, dann steht am Ende Furcht. Die andere Möglichkeit ist Glaube. Und Glaube bedeutet Vertrauen in Jesus. Und wenn wir jetzt die kurze Geschichte bis hierher nehmen, was glaubt ihr, wie Jairus sich fühlt? Jesus sagt letzten Endes, vertrau mir. Was Jesus bislang gemacht hat, das war aus Jairus Sicht ja nicht sehr vertrauenswürdig. Jairus hat die ganze Zeit geschoben und gedrückt und komm, wir haben ein Ziel, weiter geht's. Und Jesus hatte alle Zeit der Welt, bis es zu spät war. Und wisst ihr, bis hierher hatte Jesus noch nie jemanden von den Toten auferweckt. Das war mindblowing. Das war außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Das war über allem, was sie jemals gesehen hatten. Aber Jairus war bis zum jetzigen Moment von Jesus nur enttäuscht worden. Und genau dieser Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind deine zwei Optionen. Und dann nimmt Jesus Jairus mit und geht mit ihm nach Hause. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Die anderen Jünger, ich bin mir sicher, die mussten irgendwie so eine Absperrung bilden. Ja? Sagen, okay, jetzt ist vorbei, ihr kommt hier nicht weiter. Ja, eigentlich so eine gefühlte Niederlage. Ja? Gerade eben mal zwar die Frau gesund geworden, okay, aber sofort wird es eingetrübt durch diese furchtbare Nachricht. Und sie können nicht weiter, sie können nicht mehr mitkommen. Und dann denken sie, okay, was war jetzt das? Jesus ist doch nicht so toll, keine Ahnung. Und die Jünger halten sie zurück. Wir wissen nicht, wie weit sie noch zu gehen hatten, aber als sie zurückkamen, da war die Trauerklage in vollem Gang. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist ein 12-jähriges Mädchen gestorben. Da ist natürlich Klagen und Weinen. Jairus, er kommt zu seinem Haus. Und was er als erstes sieht, sind die Augen seiner Frau. Er sieht in die Mutter, die gerade ein Kind verloren hat. Und er guckt sie an, sie schauen sich an, sie wollen es nicht glauben. Er sieht vielleicht seine Söhne, die gerade ihre Schwester verloren haben. Vorher haben sie es vielleicht manchmal gewünscht, aber sie hatten es doch nie ernst gemeint. Und alle sind da, Angehörige, Freunde, sie waren alle schon in seinem Haus, sie haben geweint und getraut. Und es war damals üblich, dass man professionelle Klageweiber engagierte. Die kamen mit dem einzigen Ziel, zu klagen und zu trauern. Das war eine Trauerkultur. Und in diese Szene hinein passiert Folgendes. Jesus, er geht hinein und er sagte zu ihnen, ey, das ist echt der Hammer. Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Jesus, geht's noch? Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Ja, hallo, weil du es vergammelt hast. Du hast es verpennt, schneller hier zu sein und dafür zu sorgen, dass dieses Mädchen nicht sterben muss. Deswegen, da sagt Jesus weiter, das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Was ihr wissen müsst, dieses Wort, es schläft nur. Das wird an anderen Stellen im Neuen Testament, in der Bibel überhaupt, da wird genau dieses Wort verwendet, um den Tod zu beschreiben. Den richtigen, echten, physischen Tod. Also Jesus sagt hier nicht, sie ist in einem Koma. Es ist ein Fakt, dass das Mädchen tot war. Es ist ein Fakt und alle wussten es. Die Menschen wussten es, Jairus wusste es, die Eltern wussten es und Jesus wusste es auch. Daran bestand kein Zweifel. Aber Jesus, er benutzt dieses Wort und er sagt damit, es gibt eine Perspektive über den Tod hinaus. Es ist nicht zu Ende mit diesem Tod. Es gibt eine Perspektive über den Tod hinaus. Und wie reagieren die Leute? Sie lachen ihn aus. Schon mal erlebt? Dass du irgendwas über Jesus erzählst und dass Leute dich auslachen? Ja? Habt ihr noch nie erlebt? Habt ihr noch nichts über Jesus erzählt? Würde ich jetzt mal ganz, ganz fest behaupten. Wenn du, also jetzt nicht hier in unserem geschützten Rahmen, sondern draußen in der bösen Welt, wenn du was über Jesus erzählst, dann wirst du ausgelacht. Wisst ihr, auch in unserer jetzigen Krise will doch kein Mensch wirklich was von Gott hören. Die Wissenschaft steht über allem. Warum wird die Regierung nur von Virologen, Psychologen und Ökonomen beraten? Aber nicht auch von Theologen. Die Menschen um uns herum lachen uns aus und sie sagen, Gott existiert nur in deiner Einbildung. Dann lesen wir weiter. Er aber, wieder so ein göttliches Aber. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Geh wieder in die Schuhe von Jairus. Du bist ja Iris. Das letzte Mal, dass du dein kleines Mädchen gesehen hast, da hast du gesagt, Schatz, es wird alles gut. Halte durch, mein Engel. Ich hole Hilfe. Ich hole einen Mann, von dem ich weiß, er kann dich gesund machen. Alles wird gut. Und jetzt geht er wieder genau in dieses Zimmer und sein kleiner Engel ist tot. Er schaut auf den leblosen Körper. Das ist die Situation. Und wir lesen weiter über Jesus. Er ergriff es bei der Hand. Auch dazu ganz kurz, es war im jüdischen Kontext unerhört. Man durfte keinen toten Menschen berühren. Dadurch wurde Jesus selbst unrein. Menschen, die Totengräber waren und die Toten beerdigt hatten, die waren verabscheut in der Gesellschaft. Die haben ihren Job gemacht, die haben die Toten beerdigt, aber sie waren nicht Teil der Gesellschaft. Jesus nimmt dieses tote Mädchen bei der Hand. Und genauso erinnern wir uns bei der Frau, die ja auch unrein war durch ihre Krankheit und Jesus berührte. Da hat sie nicht Jesus unrein gemacht durch ihre Unreinheit, sondern Jesus hat sie rein gemacht durch seine Reinheit. Und da, wo Jesus Menschen berührt in ihrer Unreinheit, da steckt er sich nicht an mit unserer Unreinheit, sondern wir stecken uns an mit seiner Reinheit. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita cum, das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Ein göttlicher Befehl, ein Imperativ, keine großen Worte, keine Zauberformel, ein schlichter Befehl, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Da denkt man, wow, wie genial. Jesus ist der Sieger über Krankheit und über Tod. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie diese Geschichte zu Ende gehen sollte, dann habe ich eine ganz klare Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Dieses Mädchen, das gerade noch tot war, über das Jesus gesagt hat, es schläft nur und alle haben ihn ausgelacht. Dieses Mädchen ist doch jetzt ein lebender Beweis von der Macht Jesu. Also das Logischste, was man sich nur vorstellen kann, ist, jetzt öffnen sich die Türen des Hauses, dieses Mädchen tanzt fröhlich hinaus, der tanzenden Mai, und alle Menschen sind platt und denken, boah, Jesus, du bist so groß. Du musst Gottes Sohn sein, wir beten dich an. Das wäre meine Version von dieser Geschichte, wie sie enden soll. Aber wie endet sie in Markus? Da endet sie so. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Damit hört das Kapitel auf. Also das mit dem Essen, finde ich gut. Ja, also Jesus ist einfach Realist. Ja. Okay, die war gerade tot, jetzt lebt sie wieder, die hat Hunger, gibt ihr was zu essen. Aber warum um alles in der Welt soll man niemandem etwas sagen? Kann so etwas überhaupt verborgen bleiben? Wurde die Kleine jetzt den Rest ihres Lebens eingesperrt? Nein, das wurde sie nicht. Die Antwort auf diese Frage, warum sollten die Leute nichts erzählen, ist der Schlüssel, um die ganze Geschichte zu verstehen. Und ich glaube, die Antwort ist letzten Endes auch der Schlüssel für uns, um diese Pandemie, in der wir gerade stecken, zu verstehen. Jesus wusste, dass etwas anderes notwendig war. Etwas Größeres, als Menschen von ihren Krankheiten zu heilen. Sogar etwas Größeres, als jemanden vom Tod ins Leben zurückzubringen. Denn ihr Lieben, die Realität ist folgende. Diese Frau, die Jesus in der Menge berührt hat und die geheilt wurde, die wurde eines Tages wieder krank und starb. Dieses junge Mädchen, das Jesus von den Toten auferweckt hat, das ist irgendwann wieder gestorben, vielleicht viele Jahrzehnte später. Aber sie musste wieder sterben. Auch für uns, die wir mitten in der Pandemie stecken, auch wenn es Impfstoffe gibt, auch wenn es die beste Krankenversorgung aller Zeiten gibt, noch immer sterben Menschen. 2,8 Millionen an und mit Corona, plus alle anderen, die sterben. Auch wir brauchen etwas Größeres als die Heilung unserer Krankheiten oder, ich will es mal so sagen, die Verzögerung unseres Sterbens. Wir alle hier in diesem Raum und vor den Bildschirmen, wir haben eins gemeinsam. Wir alle müssen eines Tages sterben. Egal, wie gesund wir heute sind, egal, ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, schwarz oder weiß oder irgendwas dazwischen, wir müssen alle sterben. Ich will uns heute Morgen nicht deprimieren, okay? Das klingt jetzt nicht so nach einer Siegespredigt oder so, ne? Es geht nicht um Deprimierung, aber es geht darum, dass wir den Fakten ins Auge sehen. Wir müssen diese Realität ins Auge schauen. Und deswegen stellt sich doch diese Frage, warum gibt es Tod, Krankheit und Elend auf dieser Welt? Warum verfallen unsere Körper mehr und mehr? Es gibt einen Grund dafür. Und dieser Grund geht zurück auf den Tag, als die Sünde in die Welt kam. Gott, er hat die Welt geschaffen, er hat dich und mich geschaffen, damit wir alle untereinander, miteinander, dass wir mit ihm und dass wir mit der ganzen Schöpfung in Harmonie leben. Alles war in perfekter Harmonie, aber wir haben uns von Gott abgewendet zu uns selbst. Jeder von uns hat sich dazu entschieden, sich selbst mehr zu vertrauen als Gott. Das ist die Geschichte von jedem von uns. Bei jedem sieht sie ein bisschen anders aus. Aber es ist immer und immer wieder das gleiche Muster. Und dieses Muster nennt die Bibel Sünde. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Sie zerstört die Harmonie, die Gott für uns bestimmt hatte. Untereinander, zu ihm und zu unserer Schöpfung. Deswegen gibt es Schmerzen, Leid, Krankheit, Corona, Krebs, Tod, Kindesmissbrauch und was es noch alles gibt in dieser Welt. Weil wir getrennt sind von Gott. Und wenn du oder ich in diesem Zustand der Trennung von Gott sterben, dann verbringen wir die Ewigkeit in diesem Zustand. Und Jesus, er wusste das. Und er kam auf diese Welt, um genau dieses Problem zu lösen. Er kam, um das Unvorstellbare zu tun. Er kam nicht nur, um Menschen von ihren Krankheiten zu heilen. Jesus kam nicht nur, um einige wenige vom Tod zum Leben zurückzubringen. So fantastisch das auch ist. Und weißt du, Jesus, er sagte den Leuten, erzählt niemandem davon, was hier passiert ist, weil er eine Sorge hatte. Und seine Sorge war, dass die Menschen ihn auf genau das reduzieren würden. Seine Sorge war, dass die Menschen sagen würden, wow, Jesus, so cool, der heilt Krankheiten und er bringt Leute zurück zum Leben, die tot waren. Dabei ist das noch lange nicht alles, was Jesus tun kann und will, sondern Jesus ist gekommen, um sich um die Wurzel aller Krankheiten, um die Wurzel des Leidens und die Wurzel des Todes zu kümmern. Und Jesus sagte, ich will es mit der Sünde selbst aufnehmen. Und ihr Lieben, wir haben manchmal so eine komische Idee von Sünde. Dann denken wir, ja, Sünde, oh, ich habe wieder zwei Stücke Kuchen gegessen, sollte eigentlich nur eins essen. Vergiss es, es ist ein ganzer Kuchen, leg dich rein. Ja, das hat nichts mit Sünde zu tun. Ja, oder oh, zu schnell gefahren, 5 km/h drüber, du Verkehrssünder, du Böser. Ja? Und dann verharmlosen wir die Sünde. Und wenn wir heute von Sünde reden, dann denken wir, naja, ist doch alles nicht so schlimm. Corona ist viel schlimmer. Nein, die Sünde ist die Wurzel. Corona ist nur die Auswirkung. Der Krebs ist die Auswirkung. Der Kindesmissbrauch ist die Auswirkung. Aber die Wurzel davon ist die Sünde. Unsere zerstörte Beziehung zu Gott. Und ihr Lieben, Jesus sagt, ich will es nicht nur mit dem Ergebnis aufnehmen. Ich will an die Wurzel. Ich will eine Lösung schaffen für das Problem der Sünde. Und genau darum geht es an Ostern. Jesus lebte ein Leben ohne Sünde. Das heißt, er musste eigentlich nicht sterben, aber er wählte den Tod freiwillig, um den Preis für deine und für meine Sünden zu bezahlen. Deswegen sagen wir, Jesus starb für dich und für mich am Kreuz. Aber weißt du, sein Tod war nicht das Ende seiner Geschichte. Nach 3 Tagen, und das feiern wir heute, verließ er das Grab. Und das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Die Sünde, die Wurzel allen Leidens, aller Krankheit und aller Nöte wurde besiegt. Der Tod wurde besiegt und jetzt ist ewiges Leben möglich für jeden Menschen überall auf der Welt, der an Jesus glaubt, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Und deswegen ist dieser Vers 36 der Schlüssel für diese ganze Erzählung, der Schlüssel des Evangeliums. Vertrauen in Jesus, nicht Vertrauen in diese Welt, nicht Vertrauen in deinen Job, in deine Gesundheit, in die Wissenschaft. Glaube ist Vertrauen in Jesus. Das, ihr Lieben, ist der einzige Weg, um zu wissen, dass du nach diesem Leben, nach deinem Tod, mit ihm im Himmel sein wirst. Nicht durch Vertrauen in diese Welt, nicht durch Vertrauen in dich selbst, nicht durch Vertrauen darin, wie gut du bist und welche guten Werke du tust, wie hilfsbereit, wie freundlich, nach welchen hohen Werten du lebst, wie viel du spendest und wie oft du in die Kirche gehst. Das ist alles zweitrangig. Du und ich, wir sind Sünder. Wir sind getrennt von Gott und dieses Problem können wir nicht alleine lösen. Wir müssen auf Jesus vertrauen, jetzt und für alle Zeit. Und deswegen ist dieses Vertrauen in Jesus der Schlüssel. Wenn du dein ganzes Vertrauen in Jesus legst, und ich sage das bewusst so, dein Ganzes. So oft glauben wir in Teilen. Den einen Teil glauben wir schon, der andere, dein ganzes Vertrauen in Jesus. Ich will euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine ältere Schwester, 2 Jahre älter. Wer von euch hat ältere Schwestern? Gibt ein paar, die eine ältere Schwester haben. Wenn du eine ältere Schwester hast, dann hast du 2 Mütter. Sage ich immer, ja. Du hast eine Mutter, von der du weißt, dass sie dich liebt. Und du hast eine andere, von der weißt du später, dass sie es eigentlich auch ganz gut mit dir gemeint hat. Aber solange du klein bist, ist dir das nicht so ganz bewusst, weil diese zweite Mutter, diese ältere Schwester, die kriegt immer alles raus. Ja? Die weiß die Sachen, die deine Mutter nicht weiß und die deine Mutter auch nicht wissen soll. Und deine Schwester sorgt aber dafür, dass deine Mutter sie auch weiß. Und dann kommst du in Probleme. Also das habe ich erlebt, so möchte ich mal behaupten. Ich hatte ein ganz normales Verhältnis zu meiner größeren Schwester. Ganz normales geschwisterliches Verhältnis. Und dann gab es eines Tages die Situation, wir teilten uns die Grundschule für 2 Jahre. Ich war in der 2. Klasse, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, wahrscheinlich hatte ich eine zu große Klappe. Auf jeden Fall waren gerade so ein paar Jungs dabei, die wollten mich so richtig vermöbeln. So war das früher. War alles besser. So war das früher. Und dann war ich sogar da, so, nein, jetzt geht's gleich los. Und dann kam diese bekannte, vertraute Stimme. Was ist da los? Was macht ihr mit meinem Bruder? Ich habe meine Schwester noch nie so geliebt. Was macht ihr mit meinem Bruder? Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Grundschule warst, aber wenn du ein Mädchen aus der 4. Klasse hast und daneben einen Haufen Zweitklässler, dann ist es ungefähr so, wie wenn Dwayne The Rock Johnson auf der einen Stelle ist und auf der anderen Seite sind so ein paar Fridays for Future Aktivisten. Ja, also ich habe mich plötzlich sehr, sehr sicher gefühlt und die Situation war von jetzt auf nachher erledigt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Bei dieser ganzen Corona-Situation, da hört man ja auch immer wieder so Begriffe wie, oh, wir sind im Krieg. Gut, bei uns nicht so, aber in Frankreich. Die Franzosen, die reden schon von oh, la guerre. Wir müssen das Virus besiegen und bekämpfen. Und bei den Amis sowieso, da wird ja alles gleich totgeschossen. Egal, wie groß oder wie klein es ist. Also da wird über Krieg geredet. Und dann kommt so eine Sichtweise auf uns Menschen, dass wir denken, jemand, der an Corona erkrankt war, auf der Intensivstation lag, aber mit letzter Kraft am Leben festhielt und die Krankheit besiegt hat, der ist der Gewinner. Und jemand anders, der es eben nicht geschafft hat, der daran gestorben ist oder an irgendeiner anderen Krankheit, der ist der Verlierer. Und dann feiert man diese Leute wie Helden. Wir sagen ja auch, oh, er oder sie hat den Krebs besiegt. Ja, also wir haben das auch in unserer Sprache. Und ich habe Sorge, dass dadurch eine Denkweise gestärkt wird. Eine Denkweise, dass wenn du am Leben bleibst, dann hast du Corona oder irgendeine Krankheit besiegt. Und wenn du stirbst, dann hast du halt verloren. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. beim Sieg über Corona oder eine andere Krankheit geht es nicht in erster Linie darum, am Leben zu bleiben. Das würde die Welt so sagen, aber das stimmt nicht. Selbst wenn du Corona oder jede andere Krankheit besiegst und wenn du es überlebst, aber wenn du trotzdem nicht dein ganzes Vertrauen in Jesus gesetzt hast, was hast du dann gewonnen? Nichts. Du hast noch immer nichts gewonnen. Solange dein Vertrauen immer noch auf dieser Welt liegt, hast du nichts gewonnen. Letztlich hat sogar das Virus oder die Krankheit gewonnen, weil du in deinem Irrglauben nur bestärkt wirst, dass du alles, was in dieser Welt passiert, in deiner eigenen Kraft besiegen kannst. Das ist kein Sieg. Das ist eine Niederlage mit Auswirkungen auf die Ewigkeit. Weißt du, was der Sieg ist? Der Sieg ist, wenn dir und mir bewusst wird, ja, wir sind in einem Kampf. Alle sind wir in einem Kampf gegen Corona und jeder von uns ist in seinem ganz persönlichen Kampf gegen alle möglichen und unmöglichen Dinge. Die sind bei jedem von uns unterschiedlich. Und viele von uns werden diesen Kampf überleben. Manche von uns werden ihn vielleicht auch nicht überleben. Aber Schlussendlich gibt es einen Gott, der über allem anderen steht. Es gibt schlussendlich einen Arzt, der uns heilen kann. Es gibt nur einen Herrscher, der die Sünde besiegt hat. Und es gibt nur einen König, der den Tod überwunden hat. Und sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus will dein großer Bruder sein. Dieser Jesus, er will auf deiner Seite sein. Dann ist deine Hoffnung nicht mehr in den letzten Impfkampagnen oder Vorhersagen oder Prognosen. Dann liegt deine Hoffnung in seiner liebevollen Versorgung. Wenn du Jesus kennst, dann ist der Friede im Herzen nicht mehr abhängig von deinen persönlichen Lebensumständen. Wenn du ihn kennst, dann liegt deine Hoffnung begründet im einen wahren Gott. Dann kann passieren, was will. Mit Corona, mit anderen Krankheiten, mit anderen Nöten, weil du weißt, weil du tief in deinem Herzen weißt, dass der, der den Tod überwunden hat, auf deiner Seite ist. Das ist die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Weißt du das? Ist Jesus dein großer Bruder, der auf deiner Seite ist? Weißt du ohne jeden Zweifel, dass du nach deinem Leben auf dieser Erde die Ewigkeit mit ihm verbringst, weil du all dein Vertrauen in Jesus gelegt hast? Nochmal, vielleicht bist du zum ersten Mal zu einem Gottesdienst oder du siehst uns online. Vielleicht bist du auch in der Kirche aufgewachsen. Vielleicht bezeichnest du dich selbst als Christ. Es spielt alles keine Rolle. Wenn du jetzt vor Gott stehen würdest, und du weißt, ich habe nicht mein ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt, dann hast du ein Problem. Vielleicht glaubst du manche Dinge über Jesus, aber du vertraust ihm nicht mit deinem ganzen Leben. Und viele von uns haben alle möglichen Ausreden, warum wir nicht mit unserem ganzen Leben vertrauen. Oh, ich habe noch so viele Fragen. Das ist okay. Und du kannst heute damit anfangen, all deine Fragen an Jesus selber zu stellen. Aber warte nicht länger damit, deine Entscheidung für eine Beziehung mit ihm zu treffen. Oder vielleicht sagst du, oh, die Gemeinde und die Kirche, die sind voller Scheinheiliger. Sorry, du hast zwar recht, aber das hat doch nichts mit dir zu tun. Die Scheinheiligkeit eines anderen hat doch nichts mit dir zu tun. Wahrscheinlich hattest du selber auch deine scheinheiligen Momente. Also freu dich darüber, dass Jesus Scheinheilige liebt. Das bedeutet, es gibt Hoffnung für dich. Und das ist doch der Punkt. Wir sind alle nicht perfekt. Und deswegen haben wir Jesus. Deswegen brauchen wir ihn. Und durch unsere Fehler qualifizieren wir uns für ihn, weil er kam für Menschen mit Fehlern. Und vielleicht sagst du, ah, ich will es später machen. Jetzt bin ich noch jung. Ich will mein Leben genießen. Ich will dich einfach nur warnen. Vielleicht gibt es keinen später. Ich will es gerade raus sagen. Du hast keine Garantie, den morgigen Tag zu erleben. Ich auch nicht. Du kannst jeden Augenblick sterben. Und dann ist diese Möglichkeit für immer vorbei. Heute ist der Tag. Ausreden von heute wirst du morgen bedauern. Ich will dich einladen, Ruven, du kannst gerne kommen, ein bisschen musizieren. Ich will dich einladen, dass du heute eine Entscheidung triffst. Das ist der wichtigste Moment überhaupt. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung für dein Leben zu treffen, dass du Jesus dein Leben anvertrauen willst. Dein ganzes Leben. Dazu ruft Gott dich heute, dass du deinen eigenen Stolz auf die Seite stellst. Dass du nicht mehr auf dich selbst und die Dinge dieser Welt vertraust, sondern dass du anfängst, Jesus mit allem, was du bist, zu vertrauen. Ich möchte uns einladen, dass wir zum Kopf neigen, die Augen schließen. Warum? Einfach nur, dass wir weniger abgelenkt werden. Auch wenn du zu Hause bist und zuschaust, mach einfach deine Augen zu und neige deinen Kopf. Und wenn du die Frage, ob du nach deinem Tod die Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst, nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann will ich dich einladen, mit mir zu beten. Du kannst es in deinem Herzen beten oder du kannst es mir auch nachsprechen. Es ist ein einfaches Gebet. Gott im Himmel, ich brauche Jesus. Und ich will, dass er mein Leben wird. Ich weiß, dass ich Sünde in meinem Leben habe, die mich von dir trennt. Heute will ich mich von dieser Sünde abwenden. Jesus, ich brauche dich, dass du mich erlöst. Heute will ich meinen Glauben und mein Vertrauen auf Jesus setzen. In seinen Tod am Kreuz für meine Schuld und in seine Auferstehung aus dem Grab als mein Herr. Heute vertraue ich Jesus mit meinem ganzen Leben. Vater im Himmel, ich danke dir für die Wahrheit, dass der Tod nicht unser Ende ist. Sünde, Krankheit, Tod, Corona, Leiden, alles ist nicht das Ende unserer Geschichte. Nicht die Pandemie und nicht unsere Probleme haben das letzte Wort, Herr, sondern du hast das letzte Wort. Und ich möchte beten für all die Menschen, die jetzt ihr Leben dir anvertraut haben, dass du ihnen die Gewissheit schenkst in ihr Herz, dass sie zu dir gehören, dass kein Zweifel da bleiben muss, kein Restzweifel, Herr, dass sie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass du ihr großer Bruder bist, dass du sie beschützt, dass du sie bewahrst und dass sie die Ewigkeit mit dir verbringen werden. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns, die wir das wissen, hilfst, diese Botschaft mit absoluter Dringlichkeit allen Menschen bekannt zu machen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Darum, ihr Lieben, geht es an Ostern. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann lade ich dich ein, dass du Kontakt mit uns nimmst. Du kannst mich anrufen, du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst jemanden, den du vertraust, ansprechen, aber sprich mit jemandem und besprecht miteinander, wie der nächste Schritt aussehen kann, wie es weitergeht. Weil dieses Gebet ist nicht das Ende, dieses Gebet ist der Anfang. Gott meint es gut mit uns. Er segne uns. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest.